Christian Rösti, danke, haben Sie für das Interview zugesagt. Würden Sie sich mal kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie so machen?
Ja, grüß dich, Herr Graf, danke für euer Interesse. Mein Name hat er gesehen, Albert Rösti. Ich bin seit dem 1. Januar Vorsteher vom Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Das Departement mit 7 Ämtern und die Verantwortung, also die strategische für den Bundesrat als Eigner über 4 bundesnahe Betriebe, Post, Swisscom, SBB und Skyguide. Ja, und damit recht engagiert. Ich habe privat eine Familie mit 2 erwachsenen Kindern.
Herr Rösti, wir zwei sind Bahnfans. Was bedeutet Ihnen Bahn?
Das hast du noch nicht so lange gehört. Ja, für die Schweiz ist natürlich ein Bahnland ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel, wo wir ja im Vergleich zum Ausland enorm gute Verbindungen haben. Also enorm hohe Standards hier. Man kann vielleicht ausdehnen, nicht nur Bahn, sondern öffentlichen Verkehr ganz generell. Man kommt ja fast überall, in jedes Tal, in einem regelmäßigen Rhythmus mit öffentlichem Verkehr. Und je mehr Leute das im Land sind, je grösser die Mobilitätsbedürfnisse sind, je wichtiger ist das. Und ich habe es eben, also für mich hat es eben eine persönliche Bedeutung, Bahn. Ich bin vor 4., das habe ich auch gesehen, darum Bahnfeier. Ich bin vor 4. Klasse an, bin in der Sekundarschule von Kandersteg auf Frutigen mit dem Zug. Dann ist noch der Schnellzug, der internationale Verbindung ist noch über Kandersteg gegangen und es hat auch zu Frutigen gewartet. Also ja, ging schnell zu, das gibt es heute nicht mehr. Heute hat sich die Verbindung verschlechtert. Ich bin eigentlich immer mit der Bahn und dann das Studium mit der Bahn. Also darum auch sehr persönliche Bedeutung.
Ja, und vor kurzem war ich in Korsika in der Ferien. Wie ist dort der Herr Bundesrat unterwegs? Auch mit der ÖV?
Ökonomie mit der Fluggesellschaft Swiss.
Und nachher in Korsika?
Nein, ja, stimmt. Edelweiss, aber die gehört ja zur Swiss, ja.
Und nachher
mit dem Mietauto. Okay. Weil eben, da, hat man, da sieht man natürlich den Unterschied. Gut, Korsika ist eine relativ kleine Insel. Aber man sieht eben den Unterschied schon. Da kommt man dann nur noch mit dem Auto vorwärts. Natürlich hat es eine Busverbindung, aber in jeder Regelmäßigkeit, wie wir das kennen. Es ist auch sehr, sehr dünn besiedelt. Aber es war schön.
Und wahrscheinlich auch mal gut zum Durchschnaufen.
Genau, ja.
Ja, aber ich bin Bahnfan, weil ich natürlich immer gerne den Kontakt zu den Leuten habe. Ich pendle wahnsinnig gerne. Wenn ich aber so mir überlege, wie wir zwei unterschiedlich reisen, ich sehe das natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Das, wenn man ja Fan ist, darf man ja auch ab und zu so einen Wunsch äußern, wie man ja will, dass das, was man Fan ist, sich auch weiterentwickelt. Wenn ich einfach so sehe, ich will ein Teil sein von der Leistungsgesellschaft, oder? Und ich weiss, dass das Handicap-Center in Brieg einen super Job macht, aber mit Freiheit und Unabhängigkeit reisen, wenn man muss sich anmelden. Dort sehe ich für die SBB ein riesen Potenzial, dass Menschen mit Behinderung völlig unabhängig reisen. Mhm. Wenn wir jetzt gerade von Fan zu Fan sind, wie sehen Sie die Entwicklung von der SBB? Einfach, wenn Sie jetzt dürften wünschen, wie ich vorher gewünscht habe.
Ja, klar, das Behindertengleichstellungsgesetz, aber das kennt ihr besser als ich, hat eine klare Vorgabe, oder? Bis Ende 2023 müsste die barrierefreies Reisen möglich sein, das werden wir nicht schaffen. Etwa 50% haben wir erreicht. Nicht was die Sensibilisierung und so anbelangt, die Information, Billen lösen, da denken ist man weiter. Aber was natürlich die Investitionen sind, gerade auch bei den Bushaltestellen auf Kantonsebene ist sicher der Wunsch, dass sich das weiterentwickelt und barrierefreier wird. Allerdings auch gegen Wissen, auch hier braucht es natürlich, es ist gegen Kosten-Nutzen-Verhältnis, wo man halt gerade da, wo man sehr tiefe Frequenzen hat, muss man das wirklich in Betracht ziehen. Aber ich glaube, da gibt es vielleicht Möglichkeiten von helfenden Leuten, wo man administrativ, und da habe ich schon den Wunsch, dass das die öffentlichen Verkehrsunternehmen möglichst gut machen. Aber ich glaube, man darf auch sagen, dass wir betreffend barrierefreiem Reisen sehr weit sind. nehme an, das könnt ihr bestätigen gegenüber dem Ausland. Und, aber das heisst nicht, dass man nicht noch daran arbeiten muss.
Ja, und eben einfach die Augenhöhe, oder? Wenn man muss sich anmelden muss, fehlt dann einfach. Und eben Freiheit und die Unabhängigkeit. Aber eben, wir sind da beim Wünschen und das haben wir jetzt gemacht. Aber
ja, es ist schon mehr als Wünsche, oder? Ich meine, wir haben ein Gesetz. Wir haben ein Gleichstellungsgesetz und das ist natürlich mehr als ein Wunsch, das ist schon ein Auftrag. Aber was wir auch müssen, ja, der Wunsch kann sein, dass es schneller geht als effektiv. Und da kann ich nicht so viel wahnsinnig viel versprechen, weil es sind halt gegen Investitionen, es sind Budget. Aber ich glaube schon, da, wo man mit einfachen Mitteln es kann vereinfachen kann, wie wir es machen.
Wie ist es am Herrn Rösti gegangen, als er zur Nacht das Telefon bekommen hat, dass ein Unfall beim Gotthard-Basistunnel passiert ist?
Ja, im ersten Moment hat man einen Schock, weil man die sofortige Frage war, hat es Verletzte gegeben oder gar Tote? Oder das war die erste Frage, ist es Personenschaden? Und wenn dann ein Nein kommt, ist man schon mal die Temperatur schon wieder deutlich machen, weil wenn man sich vorstellt, wenn das Gleiche bei einem Personenzug wäre passiert, das wäre eine absolute weltweite Tragödie, die da wäre passiert. Und von dem her hat sich meine Sachschaden ist auch schlimm und muss genau überprüft werden. Und jetzt ist die Frage, wer das zahlt. Aber letztlich Sachen kann man reparieren und menschliches Leid ist nie rückgängig machbar. Darum, ich habe eigentlich normal weitergeschlafen. Habe mich dann am anderen Tag. Es ist noch nur per SMS gekommen. Okay. Also, mir ist dann nur so und wir haben dann am Morgen telefoniert. Von dem her, eben weil es nicht, hat er sofort zurückgefragt, ist es irgendwie Personenschaden. Und dann muss man nicht eine grosse Aufregung machen. Aber natürlich sehr ernst nehmen, was da ist, weil der Schaden jetzt auch wirtschaftlich ist natürlich riesig.
Ja, eben, Sie sind jetzt 8 Monate im Amt. Das mit dieser Verantwortung, mit dieser Führung. Reagiert der Bundesrat mehr oder agiert er ein bisschen? Und wo reagiert er und wo agiert er?
Man hat natürlich sehr viel Geschäft, wo, also das ist wie ein grosser Dampfer, der fährt. Oder?
Ja, ich glaube 2500 Leute, oder?
3000 Leute oder 3, auf 2200 Vollstellen verteilt, ja. Und ich meine, aber fast mehr, ja, das ist mal das, da ist der ganze Vollzug, wo die täglichen Aufgaben, dass die Welt, also nicht die Welt, die Schweiz funktioniert, mit der Infrastruktur vom Controlling am Flughafen Zürich, über die Astra-Mitarbeiter, dass da, also da gibt es ganz einen Haufen Leute, die natürlich nicht mit mir direkt Kontakt, die einfach ihren Job tagtäglich gut machen, gestützt auf Gesetze und Verordnungen, was ihr Auftrag ist. Und dann gibt es ganz viel aufgelöst ist, der Vorgänger, der bereits in Vernehmlassung war, der bereits durch das Parlament, da kann ich nicht agieren, da kann ich einfach sagen, ich kann es vielleicht noch ein bisschen justieren, würde ich so sagen. Aber ich habe probiert, schon in ein paar Bereichen, jetzt gerade in der Verkehrsvorlage sicher auch zu agieren, indem dass man einzelne neue Vorschläge bringt und hoffe, Sachen zu antizipieren, bevor es die grosse Welle gibt, wo man dann muss reagieren muss. Das ist manchmal möglich, ist schon einige Male jetzt möglich gewesen. Und dann gibt es Sachen, die man vielleicht weniger wichtig erachtet selber. Und dann muss man vielleicht auch mal reagieren. Genau.
Ich habe mit vielen Regierungsrätinnen geredet, die auch frisch ins Amt gekommen sind. Und sie haben mir dann oft gesagt, sie haben sich gefühlt, als sie frisch ins Departement gekommen sind. Wieso der Lehrling von dieser ganzen Expertise, die in diesem Amt war, ist das beim Bundesrat Rösti gleich gewesen?
Ja, als Lehrling würde ich mich jetzt nicht gerade bezeichnen. Aber es ist klar, aber das weiß man auch, wenn man. Also, oder ich muss anders sagen, warum bezeichne ich mich nicht als Lehrling? Ich bin natürlich 11 Jahre im Parlament gewesen und in einer der zuständigen Kommissionen, also wir ja 2, Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen und UREC, Umwelt, Raumplanung, Energiekommission, die für uns zuständig sind für Geschäfte. Ich war in UREC, wo natürlich schon die wichtigen Geschäfte im Bereich Energie, Umwelt, Raumplanung drin sind. Darum habe ich sicher viele Geschäfte gekannt. Auch von der Ausbildung als Agronom ist man relativ nach an diesem Thema. Was man sich mehr fühlt, so als Zahnrädchen in einem Räderwerk.
Ah, okay.
oder, wo man eigentlich, man wird als oberstes Zahnrädli hergesetzt. Da stellen wir gegen so eine riesen Tängeli-Maschine vor, oder? Ja. Und die Maschine, die läuft unwahrscheinlich gut, habe ich den Eindruck, den ich bekomme. Und ich bin das oberste Rädli und jetzt ist immer die Frage, wird das Rädli antrieben oder tut es selber antrieben? Und mein Anspruch wäre eigentlich, dass ich selber antreibe. Der ist noch nicht ganz in allen Bereichen. So.
Wie ist denn die Entscheidungsfindung, wenn Sie so viele Experten haben und Sie sind ja nachher die Person, die dann auch entscheidet? Wie entscheidet?
Also das ist sicher, das ist eine gut, sehr treffende Frage für jemanden, der neu anfängt. Das ist eines von der grössten Herausforderungen, weil ich muss fast alle Stunde irgendetwas entscheiden. Manchmal von kleiner, manchmal von grösserer Tragweite. Und da läuft eben die Maschinerie wirklich sehr gut. Oder? Das ist so, dass das Amt gibt mir, macht mir Anträge, wie eine Verordnung soll angepasst werden oder was für ein neues Vernehmlassung oder wo man eine neue Stelle braucht. Macht mir einen konkreten Antrag. Dann habe ich zu jedem Amt hier im Generalsekretariat eine Referentin oder einen Referent. Die beurteilt das zu meinen Hand und muss ein bisschen meine politische Haltung antizipieren und sagt, nein, lass dem, kannst du gut zustimmen, problemlos. Oder ich würde einen anderen Antrag machen. Und aus diesen zwei wenigen, die tun ich studieren, bevor ich den Rapport, also wir sagen Rapport mit Ämter, habe. Und dann weiß ich meistens, was ich will, wenn ich in die Sitzung komme.
Okay.
Und dann höre ich mal das Amt an und dann höre ich vielleicht Gegenposition und sage mal, ja, vielleicht gibt es noch einen dritten Weg. Und das Ziel ist eigentlich, dass man sich am Schluss findet, also dass am Schluss das Amt raus kann und mindestens Verständnis hat für das, was jetzt der Departementschef entschieden hat. Und ich bin dann meistens so bereit, oder, dass man vielleicht sagt, ja, das ist ein Aspekt, ich will in die Richtung, wenn ich in die Sitzung komme, dann sehe ich vielleicht Aspekte, die ich noch nicht berücksichtigt habe. Und ich glaube, sehr wichtig ist, zuzuhören, aber dann auch den Mut haben. Man kann keinen Entscheid in vollständigem Wissen von allen Umständen fällen. Es hat gegen ein Unwissen und ein Restrisiko dabei. Und dann braucht es ab und zu Mut, mal einen Entscheid zu treffen, weil das Schlimmste ist nicht zu entscheiden.
Ja, wie denn?
Ein Fehlentscheid kann man mal korrigieren, oder? Aber einfach nicht entscheiden, ist die ganze Maschinerie steht still. Ganz viele Leute hinten dran, die gearbeitet haben, stehen still.
Also sehen Sie sich, ich weiß ja, dass Sie gerne ab und zu noch Schlagzeug spielen. Sind Sie eher ein Taktgeber oder können Sie auch ab und zu auf die Pauke hauen?
Ja, ich bin schon eher der sanfte Taktgeber.
Also
Poke hauen, da braucht es relativ viel bei mir. Aber es geht schon, kommt vor. Aber jetzt die 8 Monate, relativ wenig hier. Ich sage, wird er da sehr gut unterstützt.
Das ist cool. Ja, aber das wäre jetzt auch die Frage gewesen, aber wenn Sie können, Sie entscheiden auch gerne. Hadern Sie denn auch bei der Entscheidung oder ist das dann wirklich in Stein gemeißelt für einen Moment, wenn Sie einen Entscheid gefallen?
Ja. Man hadert ab und zu natürlich, okay. Weil es gibt sehr schwierige. Also, ja, jetzt, ob man eine Straße baut oder nicht, ist ein relativ einfacher Entscheid. Oder? Da kann man, hat es ein Nutzen-Kosten-Verhältnis, kann man rechnen, kann man vorlegen, macht das Sinn. Oder jetzt nehmen wir unser Thema, wo wir auch eingestiegen sind: Gleichstellungsfrage, wenn wir das Gesetz sehen, wo man einfach etwas machen muss, dann ist eigentlich. Und gar nicht mehr so wichtig, was ich denke. Das ist das einfach ein Auftrag für die Exekutive. Aber jetzt gerade heute am Nachmittag haben wir jetzt gerade einen Rapport, wo es um eine Datenplattform geht, die relativ viel kostet. Und die Frage, nützt das? Und niemand kann sich so recht, es gibt zwar Bedarf, aber der Nutzen ist noch sehr. Und das ist schon die Frage, gibt man einen Auftrag, löst Mittel aus oder nicht? Also da hat man ab und zu schon. Und also, oder ganz einfach ist, wenn das Amt sieht, das und ich sage, ja, das leuchtet mir nicht richtig. Aber wenn man dann vom Amt, das eben sehr tiefes Wissen hat, einen Antrag hat, wo man sieht, das sehen eigentlich anders, dann hadert man manchmal schon, habe ich da genug Argumente. Ja.
Was haben Sie denn 8 Monate gelernt, aus dem Bundesrat zu sein, wo Sie vielleicht vorher nicht hatten? Ist es das?
Gelernt. Ja, etwa 14 Sitzungen manchmal pro Tag zu haben. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nein, ja, manchmal gibt es wirklich so viel. Manchmal
kann ich mir vorstellen.
Alle halbe Stunde und das ist schon etwas Neues. wie man das managt, dann in die ersten, einfach ohne oder ohne. Weil früher, ich habe gleich lang geschafft in der Gesamtmenge. Also ich bin am Abend auch mal fertig und bin nicht der Erste, also bin nicht so früh am Morgen. Aber die Kadenz über den Tag ist ja nicht, man kann nicht schnell irgendwo einen Kaffee nehmen oder so. Das ist speziell und das zu handeln habe ich eigentlich relativ gut drin, das lernt man schnell.
Wo ist denn die Spannung denn drin, in diesen kadenzreichen
Tagen? Ja, die Spannung ist in der hohen Vielfalt der Themen immer weg. Also das ist natürlich ein absolutes Privileg, das dürfen zu machen, weil die Spannung, die ist da, das geht über Biodiversität, Alpwirtschaft, Strom. Ja, ich habe es extra ein bisschen in den Bildern.
Ja, ich sehe es.
Kultur, da mit der Drehklappe zu, aber das ist eben vis-à-vis da. Aber ich habe natürlich damit habe ich auch gesehen, also wir haben die 7 Ämter, die 4 bundesnahen Betriebe, das ist mal schon eine Riesenvielfalt. Und dann haben wir ja jede Mittwoch Bundesratssitzung, wo es natürlich um die ganze Themenspektrum geht. Und ich glaube, diese Vielfalt macht Spannung aus. Also es ist nie... Ja, wenn vielleicht mal ein Thema langweilig ist, kommt die nächste Stunde sicher wieder in die Sinne. Dann kommen wir dir, oder? Dann
ist wieder etwas spannend. Dann ist es wieder spannend. Aber wo ist denn die Entspannung in diesen extrem stark beanspruchten Tagen?
Ja, wichtig ist für mich genug Schlaf. Ja. Das ist etwas vom absolut Zentralen bei ihnen, wo nicht kann. Es gibt auch so einen Manager, verkünden, mit 4-5 Stunden Schlaf komme
ich
mal raus.
Ja, das könnte ich auch nicht.
Das ist nicht mein Punkt. Ich muss wirklich gucken. Also es braucht ein bisschen Disziplin am Abend, dass man mal ins Bett geht. Ja. Und dann muss man schon machen, wie jeder andere Mensch macht auch einen Bundesrat, mal einen halben Tag einfach nichts.
Und dann einfach wirklich nichts?
Einfach nichts. Herhocken. Ja, vielleicht läuft der Fernseher, vielleicht läuft ein bisschen Musik. Ja. Oder einfach schlafen und mal ein bisschen länger schlafen. Und das kann man als Bundesrat. Also ich gehöre nicht zu denen, die sehen. Oder man sieht vielfach, und das ist so. Bundesrat ist ein 7 Tage, 24 Stunden Job. Ja. Aber kein Mensch kann das. Also das heisst einfach, man muss immer erreichbar sein, wenn mal etwas passiert. Ist man einfach da. Ja. Jeder Mensch braucht die Erholung und die nehmen immer noch. Die kann man sich auch nehmen. Weil man hat sehr gute Leute um sich herum und darum muss man auch Vertrauen geben. Und ich bin jetzt noch nicht so lange da, aber nach 8 Monaten kann ich sagen, hey, und ich bin in einem Departement, das von links ist geführt wurde, ich bin SVP, habe noch nie das Gefühl gehabt, es sei jetzt mein Vertrauen verletzt worden.
Das ist ja gut zu wissen und ich wünsche auch, was das anbelangt, wieder für die nächsten 8 Monate auch wieder viel Kraft. Dazwischen ist ja dann noch der Wahlherbst.
Ja.
Ist ja dann der Wahlherbst und ich möchte dort den Aspekt reinnehmen, Herr Rösti. Es haben sich noch nie so viele Menschen mit Behinderungen zur Wahl gestellt. Mögen Sie sich an Ihren ersten Wahlkampf noch erinnern? Was hat man dort gelernt und was ist Ihnen dort wichtig gewesen, wenn man es jetzt unter dem Aspekt von denen, die jetzt neu sich zur Wahl stellt?
Ja, also zuerst zum Aspekt, dass sich viele mit Beeinträchtigungen zur Wahl stellen, ist für mich dann ein hoher Respekt. Oder ich kenne den Christian Lohr sehr gut, ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, der Nationalrat
von Mitte.
Ich war mit ihm in der Kommission gewesen, und da muss ich schon sagen, wie er das Leben meistert. Ich bin ab und zu als Nationalrat auch gefordert und denke, oh, jetzt das noch alles und das noch alles. Und dann springt man von einem Raum zum anderen, trinkt schnell einen Kaffee. Und dann ist daneben jemand, der für all diese alltäglichen Bewegungen viel mehr Zeit braucht und meistert es genauso. Und also, da muss ich sagen, hohen Respekt. Und darum, ich finde es gut, das Parlament muss ein Abbild sein von unserer Gesellschaft. Und dann sollen alle Leute mit ihren Bedürfnissen, ihren spezifischen Bedürfnissen, sollen da drin sein. Und ich finde es darum auch schön, dass von allen Bereichen Leute sich zur Wahl stellen. Und jetzt eben, warum sage ich das? Der Wahlkampf ist noch speziell anforderungsreich für alle. Man ist praktisch jeden Abend irgendwo sich am Präsentieren, am Diskutieren und sich am Vorstellen, weil aus so vielen Leuten muss irgendwie rausstechen oder muss irgendein Argument haben, warum jetzt aus diesen 100 soll ausgerechnet die soll gewählt werden. Und ich denke, da ist gerade mehr für Leute, die vielleicht eine Gehbehinderung haben oder sonst etwas, wo ist natürlich einfach eine massive zusätzliche Anstrengung. Oder? Also dass jetzt der Philipp Kutter beispielsweise, der einen Skiunfall hatte, und also ich glaube, querschnittsgelähmt ist, dass er sieht, und ich mache den Ständeratswahlkampf. Also, Chapeau.
Ja,
und weil ich habe sehr viel Wahlkampf gemacht. Aber und muss sagen, das ist...
Ich könnte jetzt diesen Leuten auch noch ein paar Tipps geben aus ihren vielen Wahlkämpfen,
die
geholfen.
Ja, ich glaube, einfach wichtig ist, dass... Eigentlich kann man das Gleiche sagen wie bei einem Verkauf von einem Produkt. Oder? Wenn man ein Produkt verkaufen will, braucht das Unique Selling Proposition. Also man muss etwas Einmaliges haben. Und das gilt eigentlich für die Politik auch. Man muss meistens ist es so, dass sich ja all die Leute auf der Liste, also Kanton Bern, sind das 25 Sitze. Das heisst, jede Liste hat 25 Leute. Und jetzt kommen wir an einen Wahlanlass, da sind 200 Leute, die schauen wollen, wer will ich denn da wählen oder über wer rede ich nachher, das ist ja wichtig. Und dort tun sich die 25 Leute, hat jeder 2 Minuten, in der Regel. Meistens geht es ja viel zu lang. Meistens ist es, vielleicht ist ein Bundesrat da, oder vielleicht ist es ein Referat, und dann kann sich jeder 2 Minuten... Und jetzt ist die Frage, was kann ich in diesen 2 Minuten machen, dass man am Schluss mehr kennt. Und das ist die grosse Herausforderung. Und das kann symbolisch sein, beispielsweise eher im ersten Wahlkampf allen Leuten Röstichelle. Das ist natürlich... Einfach, oder? Ist, man muss mit den Mitteln arbeiten, wo man kämpft.
Das ist so.
Und an allen eine Holzkelle mit Berner Wellenrösti drauf. Noch heute sagen mir Leute, die habe ich denn noch. Also, und dann bin ich den Leuten, oder allen die gegeben. Dann habe ich die Proposition. Das war noch traditionell, es hat zu meiner Politik gepasst.
Ja, es ist etwas Haptisches.
Und ich glaube, das muss man, irgendein Gadget, das nicht gerade, also ich meine, es gibt viel verteilen Nasenlümpli mit ihrem Mittel drauf. Aber wenn 20 Leute Nasenlümpli verteilen, das bringt einfach nichts. Also zu überlegen, was habe ich speziell. Oder vielleicht jetzt gerade, wenn jemand, ich meine, es ist ja wahrscheinlich nicht relativ, ich will niemandem etwas oder einhängen, aber es ist naheliegend, wenn vielleicht jemand mit einer Beeinträchtigung kandidiert, dass er sieht, ich will mich vor allem für die Leute stark machen. Und das ist natürlich etwas, wo nach wie vor Kraft braucht, wo Mehrheiten müssen beschafft werden. Also auch thematisch kann man sich natürlich dann vielleicht ein bisschen abgrenzen. Und da muss man knallhart mit den Vorteilen, die man hat, muss man nicht denken, das mache ich jetzt nicht, sonst bin ich in einem Klischee, sondern genau da, wo man am meisten weiß, das dann auch machen. Ja. Mir hätte ich auch sagen können, ja, da mit deinem Namen, da könnte jeder kommen. Ja, das war halt mein Vorteil. Jeder findet einen Vorteil. Aber das ist wichtig, die Einzigartigkeit. Und dann kann es gelingen.
Und was wünschen Sie sich, wenn man es jetzt anschaut, von den Parteien in der politischen Teilhabe von Menschen mit Behinderung?
Ja, ich verstehe die Frage. Also wie Sie sich darauf einstellen?
Nein, in Zukunft. Oder? Ich habe auch mit vielen Parteien schon geredet, im Zuckerwahlkampf, und dann heisst es immer so, ja, ihr seid herzlich willkommen. Und dann muss ich dann oft so sagen, ja, nur mit herzlich willkommen kann jetzt ein Mensch mit einer Sehbehinderung nicht viel anfangen. Oder wenn ich sehe, irgendwo ist ein GV auf einem Schloss oben, mit da ist aha, super, oder? Da hat es Treppenlift und so, aber das ist dann das, herzlich willkommen, tönt gut, aber wir müssen ja dann auch etwas machen dafür.
Ja, da bin ich verstanden. Und das ist vielleicht meine Partei nicht gegen die am meisten macht dafür. Das ist, glaube ich, auch so. Warum ist das so? Also, es ist natürlich immer die Frage, bin ich da sehr offen und direkt, oder? Ich glaube, wir haben aus dem Land gelernt, mit Minderheiten umzugehen und die auch zu schützen. Und das ist unbestritten. Aber es ist natürlich immer, jetzt gerade im Investitionsbereich, wie weit kann man gehen? Und jetzt gerade der mit dem Schloss. Also ich wäre jetzt dagegen, dass man sieht, man geht nicht mit dem Schloss, kann eine Veranstaltung haben, aber vielleicht sollte die nächste für alle zugänglich sein. Oder? Also da gibt es halt auch jeweils ein Optimum zu suchen. Also ich finde, man kann ja auch nicht dran, also, oder wenn man auf jede Minderheit wenn die total hundertprozentig eingehen, dann wird es dann schwierig. Dann haben wir dann insgesamt eine starke Einschränkung. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke. Es ist,
ich sehe, was Sie...
Also man kann nicht plötzlich, ich sage es sehr direkt, man kann nicht plötzlich die Minderheitsansprüche so ausdehnen, dass sich die Mehrheitsansprüche völlig in den Hintergrund müssen setzen, oder?
Da gebe ich Ihnen...
vielleicht nicht ganz ungefährlich, wenn ich es so sage, weil die Frage, wo die Grenze ist,
eben,
die
ist sehr schwierig. Das ist dann entscheidend.
Und wer
setzt sie, oder? Wo ist denn die Grenze? Ja. Das ist dann das, was man halt dann im Diskurs wie wir zwei...
Aber
halt müssen ausjassen
miteinander.
Genau. Also ich kann
und darum braucht es natürlich Politiker, die das so vertreten.
Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Rösti. Ich werde mit meinem Set durch. Aber wenn jeder...
Darf ich schnell fragen? Ja. Hat er jetzt das da aufgeschrieben? Ein paar Stichworte? Oder hat er das alles im Kopf
gehabt? Ich habe das grossmehrheitlich im Kopf gehabt.
Chapeau.
Ja. Aber jeder Gast und Gästin dürfen natürlich mir noch ein, zwei Fragen stellen. Also, Herr Rösti, Sie dürfen von Ihnen frei.
Was soll ich euch jetzt noch? Jetzt tut ihr mich noch überfordern am Schluss.
Ja, ich denke, so gegen Ende, da, wenn wir so einen Berg steigen.
Ja, Frage ist relativ. Was habt ihr für einen Wunsch an mich?
Das eben.
Oder gibt es etwas Konkretes? Also, Behinderung haben wir ja gehabt. Sondern gibt es gerade etwas, wo wir sagen, da muss man korrigieren. Da kann der UWEG-Chef korrigieren.
Also, ob der UWEG-Chef persönlich meine Probleme im Alltag kann ja lösen, das wird schwierig. Aber eben, es sind ja nicht nur Bahn-, Ein- und Ausgänge, sondern es sind auch gewisse Bahnhöfe, wo dann, wenn die Lift defekt sind und ich dann aber sehe, dass es nur zwei Stege runter hat, dann weiss ich schon, dass an uns vielleicht jetzt nicht so gedacht worden ist. Und da wünschte ich mir vielleicht ein, zwei Rampen an gewissen Bahnhöfen mehr und vielleicht ein, zwei Stege weniger.
Okay.
Weil das würde ja auch aber, älteren Leuten helfen.
Aber jetzt habe ich noch konkret. Jetzt kommt man nämlich nur mit dem, also ich nehme das entgegen. Ja. Jetzt kommt man mit der Stege kommt man jetzt noch. Eine Frage ja. Sind. Was ganz schwierig ist helfen oder nicht helfen. Oder?
Ja.
Man will ja niemandem mit Beeinträchtigung irgendwie das Gefühl haben, der ist hilfsbedürftig. Und jetzt ist jemand im Rollstuhl auf der Stege, ja. Dann fragt man schon, kann ich helfen, anzukommen?
Also eine Frage, ich sage immer, Frage hilft. Wenn ein Nein als Antwort auch giltet, also Wenn ich dann sage, ja. Nein, danke, es geht,
gut.
Dann werde ich dann aber auch nicht angeschaut werden, ob es dann wirklich geht. Oder, dann einfach, oder ja. Einfach so, ich habe jetzt einen Karma-Boost, ich helfe dir jetzt.
Ja.
Dann wird ich ein bisschen schwierig. Aber Fragen.
Frage ist richtig.
Und eben ein Nein als Antwort.
Ja, logisch. Gut.
Danke, Herr Rösch.
Danke euch. Merci, es war interessant.
Danke.